Selten habe ich die Last von einem Predigttext so auf mir gespürt wie bei diesem Text. Und ich hatte einen Kampf damit, von der Heiligkeit Gottes zu reden. Wer kann das? Wer ist denn da tüchtig genug, so etwas zu tun? Aber ich hatte den Eindruck, das passt jetzt. Wir haben 15 Wochen lang Predigten gehört, die praktisch waren, die uns helfen sollten, in unserem Leben als Christ zu leben. Aber ich denke, heute Morgen ist es mal an der Zeit, unseren Blick ein wenig zu wenden. Weg von dem, wie sollen wir leben, hin zu dem, der alles ist, nämlich der heilige und allmächtige Gott. Danke dir, Uli, für die Schriftlesung. Wir haben dort schon einen Einblick bekommen und ich möchte Gott jetzt einfach nochmal um seinen Beistand bitten, wenn wir in die Predigt einsteigen. Vater im Himmel, wenn wir von diesem Bericht des Jesaja lesen, dann auf einmal kriegen wir einen kleinen Einblick in die Heiligkeit, die du hast. Herr, und was sind menschliche Worte, über deine Heiligkeit zu reden? Und was kann ich dazu beitragen, Herr, dass wir ein wenig erkennen, wer du bist? Ich bete darum, hilf mir, ich will auf dich vertrauen. Amen. Ja, schlag mit mir auf den Text aus Jesaja 6. Dort werden wir gleich einsteigen. Und die Frage, die ich am Anfang stellen will, was ist eigentlich die größte geistliche Not in unserer Zeit? Und dann, was ist die größte geistliche Not unter uns Christen? Wo stehen wir heutzutage geistlich gesehen? Welche Bedürfnisse haben wir? Was brauchen wir in unserem Leben als Christen? Und als ich gestern so nachdachte darüber, da wusste ich, Danny, du redest hier von etwas, was selbst bei dir eine geistliche Not ist. Und das war ja auch gerade die Last, die so auf mir lag. Ich spüre eine Not in mir und möchte dennoch über etwas reden, was ich selber noch nicht ganz erfasst habe. Aber ich glaube, darüber sollten wir heute nachdenken. Und diese Frage nach der geistlichen Not in unserem modernen Zeitalter, könnte man denken, wir sind geistlich gesehen doch ein wenig zurückgeblieben. Ja, wir erleben Gott nicht mehr so. Der Gott, der in der Bibel vorgestellt wird, der war noch mächtig und die Leute haben ihn erlebt. Aber, und das ist das Ernüchternde, aber auch das Aufklärende, selbst im Alten Testament, das Volk Israel, das ihren Gott ganz anders erlebt hat, wie er sich ihnen gezeigt hat. Selbst dort unter dem Volk Israel gab es eine große geistliche Not. Und ich will mit uns heute Morgen das Erlebnis eines Mannes ansprechen, der mitten in dieser Zeit gelebt hat. In einem Volk, das Gott erlebt hat, aber das dennoch durch eine große geistliche Durststrecke ging und eine Not hatte. Und Gott beruft einen Propheten. Das tat er immer wieder, aber in diese Zeit jetzt beruft er den Propheten Jesaja. Das war ein Mann aus noblem Hause. Man geht davon aus, dass Jesaja sogar der Sohn vom Bruder des Königs war. Also er hatte direkten Kontakt zu den Herrschern damals in Juda und er lebte unter dem südlichen Königreich und er diente unter vier Königen. Und der Prophet, so kann man das auch sagen, war damals in der Zeit ein Sprachrohr Gottes. Er sollte die Menschen aufwecken. Er sollte die Menschen zur Umkehr bringen. Er sollte den Menschen auch vor allen Dingen Verheißungen über die Zukunft weitergeben. Und die Zeit, in der Jesaja seinen Dienst tat, das war eine der blühendsten Zeiten in dem Volk Israel. Der König Usia, er machte seinen Dienst und er war König 52 Jahre lang. Und unter diesem König erlebte das Volk Israel blühenden Wohlstand und Luxus. Sowas hat es nicht gegeben seit den Tagen Salomos. Und jetzt mit dem König Usia und seiner Zeit gab es Frieden, Wohlstand und Luxus. Und dem Land fehlte eigentlich gar nichts. Das Volk Israel hatte alles. Es gab keine Kriege, es gab keine Bedrängnis von außen. Und manchmal frage ich mich, ist das nicht auch die Beschreibung, die auf uns zutrifft? Wir leben im Wohlstand, wir leben im Luxus, uns geht's gut. Und man könnte fast fragen, ja, wo ist denn das Problem? Wo war denn das Problem bei dem Volk Israel? Das Problem lag nicht im Wohlstand und im Luxus und in einem König, der 52 Jahre regiert hatte. Nein, in diesem Wohlstand, in diesem ganzen Wohlbefinden, in dem sich das Volk befand, hat es sich hineinmanövriert in eine geistliche Not, in eine bittere geistliche Armut. Den Gott, den sie eigentlich kannten, hatten sie verworfen. Und wir können das nachlesen in Kapitel 1, Vers 3. Das Volk, das lebte Religion, die waren eifrig, die brachten ihre Opfer, feierten ihre Feste und sangen die Lieder zu Gott. Und von außen gesehen stimmte alles. Und doch muss das Volk sich anhören, wie in Kapitel 1, Vers 3, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Und das war dann auch der Grund. Diese geistliche Not, die führte dahin, dass Jesaja als der Prophet eigentlich eine Gerichtsbotschaft aussprechen musste. Gott duldete diese Situation nicht mehr und er hatte Gericht beschlossen und Gott gibt auch einen Grund an. Das können wir dann lesen in Kapitel 5, Vers 13. Darum wird mein Volk gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Also Gott vollzieht sein Gericht nicht grundlos an diesem Volk, sondern Gott sagt, Volk Israel, das ich so sehr liebe, es muss Gericht kommen, weil ihr mich, den heiligen Gott, verworfen habt. Und Gott kündigt Gefangenschaft an, weil sie ihren heiligen Gott verlassen haben und sich abgewandt haben. Das ist Gottes Vorwurf an sein Volk und die Frage, die ich mir heute Morgen stelle und wo ich mich selber auch auf den Prüfstand stellen will. Die Menschen feierten damals ihre Feste, sangen ihre Lieder und lebten ihre Religion, aber mit ihrem Herzen waren sie weit, weit weg von ihrem Gott. Und ich frage mich, ob wir uns nicht teilweise in derselben Situation befinden. Wissen wir noch etwas von diesem heiligen Gott? Leben wir noch mit einem Gott, mit einem Bewusstsein, dass er da ist, dass ihm alle Anbetung gebührt und dass er heilig ist? Ich möchte dich fragen, weißt du, wer Gott ist? Nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Ja? Ich meine, wir haben alle von Gott gehört, aber kennen wir ihn durch und durch und wissen wir vor allen Dingen auch von seiner Heiligkeit? Ich habe die Befürchtung unter uns Christen heutzutage, da verkommt Gott oft zu einem Konzept. Ja? Man hat so Gedanken und eine Idee, wer Gott ist, und man weiß auch ein wenig, hat von ihm gehört. Aber Gott ist mehr als ein Konzept. Gott ist ein Gott, der eine Person ist und der lebendig ist und mit dem man eine Beziehung haben kann. Und es geht so viel weiter, als nur Gedanken über Gott zu haben, sondern Leben mit dem lebendigen und heiligen Gott. Und ich will mich jetzt nicht gleichsetzen und uns gleichsetzen mit der Situation vom Volk Israel. Ja, aber manchmal wünsche ich uns, dass wir uns fragen, wie leben wir unseren Glauben? Kennen wir unseren Gott? Und wie sieht das aus mit unserer Beziehung? Die Frage ist, gibt es in deiner Beziehung dieses Element von einer heiligen Begegnung, einer heiligen anbetenden Haltung diesem Gott gegenüber? Weil das, denke ich, ist die geistliche Not in unserer Zeit. Und das brauchen wir. Der Jesaja erlebte das. Mitten hinein in diese gottlose Zeit erlebt er eine Begegnung mit dem heiligen Gott. Und man könnte sich das fragen, warum gerade in diese Zeit, warum gerade das Kapitel 6 in Jesaja? Und versetzen wir uns mal in die Lage von Jesaja. Der Jesaja war der Prophet Gottes, war das Sprachrohr Gottes und das ganze Volk oder ein Großteil des Volkes glaubte zwar an Gott, aber sie hatten sich abgewandt. Sie brachten ihm keine Opfer, die von Herzen kamen, sie beten ihn nicht an und sie hatten ihn verworfen. Und ich glaube, für den Jesaja bestand leicht die Gefahr zu sagen, Gott, wo bist du? Gott, sag mal, wer bist du? Da ist ein Volk, das lacht über dich. Und ich glaube, wir müssen uns auch manchmal fragen oder kommen in die Situation, in all der Gottlosigkeit, in all der Gottverlassenheit, in der wir uns heutzutage befinden, da fragen wir uns doch, Gott, wo bist du? Gott, wie bist du? Wo bist du heutzutage noch zu sehen? Viele Menschen lachen über Gott, verachten ihn, glauben nicht an ihn. Und wir stehen da und sagen, ja, aber es gibt ihn. Aber wir können es nur ehrlich und ernsthaft sagen, wenn wir diesem Gott begegnet sind. Und Jesaja, er durfte diese Erfahrung machen. Und er brauchte das, um ein treuer und hingegebener Mann Gottes zu sein. Und wir bekommen jetzt in der Vision, die wir uns gleich anschauen, eine Antwort auf diese Frage. Was ist die größte geistliche Not unter uns Christen? Und die Antwort ist, es ist die mangelnde Erkenntnis und das mangelnde Wissen über die Heiligkeit Gottes. Und steigen wir mal ein in den Text. Dort lesen wir am Anfang, und wir kriegen gleich eine Antwort, wann hat Jesaja denn diese Vision gesehen? Und dort lesen wir am Anfang, im Todesjahr des Königs Usia. Also wie ich gesagt habe, der König hatte 52 Jahre regiert im Südreich von Israel in Juda. Und für den Jesaja war das, glaube ich, ein einschneidendes Erlebnis. Sein geliebter König, der am Anfang seines Lebens ganz hingegeben Gott nachfolgte, aber am Ende dann doch hochmütig wurde. Wir werden uns gleich einen Text anschauen, aber Jesaja, er erinnert sich an diese Vision aufgrund dessen, dass er weiß, die Vision habe ich erlebt in dem Jahr, als dieses besondere Ereignis, der König von Israel ist gestorben. Und ich denke, wir kennen das auch in unserem Leben. Momente, an die wir uns zurückerinnern. Im Jahr 1990 hatte ich einen Autounfall und ich hatte eine tiefe geistliche Not auch in dieser Zeit. Und ich denke, für uns ist es so, dass wir uns oft erinnern an Ereignisse und wir verbinden sie mit Jahreszahlen, mit besonderen Ereignissen. Und das war ebenso auch für den Jesaja so. Und der König Usia, der starb im Jahr 740 vor Christus. Lässt sich rekonstruieren in den Angaben der Bibel. Und das, was über ihn gesagt wird, über diesen König, der am Anfang treu nachfolgte, aber später dann, mussten wir lesen in 2. Chronik 26, Vers 16. Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Und Gottes Strafe für diese Hochmütigkeit des Königs ist ein Aussatz. Aussatz war damals eine Krankheit, die Haut befiel und die ansteckend war. Heutzutage könnte es vielleicht man vergleichen mit der Leprakrankheit. Und dieser König, der 52 Jahre König war, muss durch diesen Aussatz isoliert von allen Menschen in seinem eigenen Haus sein Dasein fristen, bis er stirbt. Und wenn wir uns jetzt diese Vision anschauen, müssen wir das und diesen Kontrast im Auge haben. Das ist das Todesjahr des Königs Usia, ein König, der einsam und verlassen und isoliert an Aussatz dahin vegetiert und stirbt. Und jetzt diese Vision von einem König, dessen Thron nicht vergeht, sondern dessen Thron in Ewigkeit besteht. Wir können ebenso den Kontrast vor Augen malen. Der König war auf einmal weg. Es gab eine Herrscherkrise. Aber hier in unserer Vision sehen wir einen König, der für immer regiert und der auf Ewigkeiten auf dem Thron sitzt. Und was lesen wir dann in Vers 1? Da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Was sieht Jesaja hier? Er sieht den Herrn. Wer ist dieser Herr, könnte man sich fragen. Und das hebräische Wort, was hier gebraucht wird, ist das Wort Adonai. Es ist nicht das Wort Herr mit Großbuchstaben. Das kennen wir auch aus unseren Bibeln. Es gibt zwei Begriffe, die für uns das gleich lauten, aber im Hebräischen doch unterschiedliche Worte sind. Es ist einmal das Adonai, das Herr in kleinen Buchstaben und einmal das Wort Jahwe mit Großbuchstaben. Der Begriff Jahwe ist der Name Gottes und dieser Titel, den Jesaja hier gebraucht, das ist der Titel, der ausdrückt und etwas ausdrückt von Gottes Herrscherdasein und von seiner Autorität. Er ist der souveräne und höchste Herrscher. Und der Evangelist Johannes, der schreibt in Kapitel 12 in seinem Evangelium davon, dass Jesaja den Herrn Jesus geschaut hat in seiner Herrlichkeit und von ihm redete. Aber ich denke, wir brauchen das nicht hier beschränken, dass Jesaja Jesus sieht, sondern Jesaja begegnet Gott, dem dreieinigen Gott, der sich manifestiert auf einem Thron sitzend, auf hohem und erhabenen Thron. Und jetzt würden vielleicht manche sagen, kann man denn Gott überhaupt sehen? Hat nicht Gott gesagt, man kann Gott nicht sehen? Und ja, das stimmt, Gott kann man nicht sehen, das hat Gott deutlich belegt in seinem Wort. Aber wenn Gott sich offenbart, dann tut er es in einem Abglanz, so dass wir Menschen in unserer menschlichen Vergänglichkeit überhaupt das Fassungsvermögen haben, diese Herrlichkeit Gottes zu ertragen. Wenn Gott sich uns in seiner ganzen Fülle offenbaren würde, dann würden wir vergehen. Deswegen begrenzt Gott sich und offenbart nur einen Teil seiner Herrlichkeit, und das dürfen wir hier so erkennen. Und übrigens berichtet uns Jesaja von keinen Details. Wie Gott ausgesehen hat, sagt er uns nicht. Er berichtet uns, was er gesehen hat, wo Gott sich befindet, was drumherum geschieht und was gesagt wird. Und wo sieht Jesaja diese Vision? Im Tempel. Die Frage ist, was war das für ein Tempel? Aus diesem Text können wir nicht sagen, was das für ein Tempel war. Wir können einerseits vermuten, dass Jesaja vielleicht in den Tempel Salomos hineinging und dort diese Vision hatte. Ebenso können wir daran denken, dass Jesaja in einem Traum entrückt wurde, in einem Tempel vielleicht im Himmel. Also es ist nicht klar, auch wo Jesaja diese Vision hatte, ob zu Hause, in einem Traum, ob er entrückt wurde. Also diese Fragen sind offen, darüber haben wir keine näheren Angaben, aber das, was er sieht, das können wir ganz deutlich nachvollziehen. Er sieht Gott auf hohem und erhabenem Thron. Und wir müssen uns das einfach mal bildlich vorstellen. Eine große Treppe und dort oben ein gewaltiger Thron mit gewaltigen Armlehnen und einer Rückenlehne. Und dort oben sitzt er. Dort oben sitzt der heilige Gott, und die Säume seines Gewandes füllen den Tempel aus. Herrscher damals und auch heutzutage haben oft so ganz große Königsgewänder. Und jetzt stellen wir uns dieses Gewand vor, wie es den ganzen Tempel ausfüllt, so dass kein Platz mehr ist, dass irgendjemand in der Nähe Gottes stehen kann. Und es wird klar für den Jesaja und auch für uns, Gott herrscht als König und als Richter. Und er wird sein Gericht vollziehen. Er wird sein Urteil sprechen. Und Jesaja hat das im Blick und erkennt, wer Gott ist in seiner Heiligkeit und in seiner Erhabenheit. Und diese Majestät Gottes wird uns dann weiter vorgestellt, indem Jesaja dann erzählt von dem, was er weiter sieht. In Vers 2, Seraphim standen über ihm. Wir wissen nichts über diese Seraphim, außer das, was wir hier lesen. Sie kommen an keiner anderen Stelle in der Bibel vor. Aber doch sind es engelsgleiche, von Gott geschaffene Wesen, die dazu da sind, einzig allein aus dem Grund, um Gott anzubeten. Und Jesaja beschreibt dann diese Wesen. Im Hebräischen bedeutet der Ausdruck die Brennenden. Also vielleicht hatten sie irgendwas Feuriges an sich. Aber wir lesen, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Also so viel wissen wir von diesen Wesen. Sie hatten 6 Flügel. Und was bedeutet das? Ich glaube, die Flügel drücken zum einerseits aus, sie bedeckten ihre Augen. Das heißt, selbst diese engelsgleichen Wesen konnten in der Herrlichkeit Gottes nicht die Augen auftun und Gott anschauen, weil der Anblick dieser Herrlichkeit zu viel gewesen wäre. Und deswegen bedecken sie ihre Augen. Und sie haben Flügel, mit denen sie fliegen können. Und ich glaube, die Flügel drücken etwas aus von der Bereitschaft, immer da zu sein für Gott und ihm die Anbetung und Ehre zu bringen. Und die Frage, warum bedecken sie ihre Füße? Da fragen sich auch die Ausleger, wofür? Manche sagen, dass die Seraphim geschützt sind vor dem Boden, auf dem Menschen gehen, damit sie sich nicht verunreinigen. Andere sagen, dass die Seraphim ihre Füße auch bedecken, weil sie sich auch schützen müssen vor dem Anblick, den wir Menschen haben. Selbst wir Menschen können diese engelsgleichen Wesen nicht in ihrer Vollkommenheit anschauen. weil das auch zu viel wäre für das menschliche Auge. Und auch wenn wir nicht wissen, wie diese Wesen ausgesehen haben, vielleicht vermitteln sie uns doch einen Eindruck von der Majestät und von dem Glanz, der in der Gegenwart Gottes herrscht. Aber dann ist das Besondere, was sie dann sagen in Vers 3. Und einer rief dem anderen zu und sprach. Und bevor wir uns das gleich anschauen, hören wir, wie einer dem anderen zuruft. Ein Kanongesang, der eine singt und dann singt der andere und dann singt der andere Seraphim und das geht immer so weiter. Und wenn wir uns das auf Ewigkeiten so vorstellen, dann können wir einen kleinen Einblick davon bekommen, wie viel Lob und wie viel Ehre Gott gebühren. Und wir sehen das, was hier von den Seraphim berichtet ist, auch dann in der Offenbarung in 4 Vers 8, dort berichtet uns der Johannes ebenso von einer Schau in den Himmel und er sagt dann das Gleiche. Dort sind im Himmel engelsgleiche Wesen und er schreibt, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und auch hier sind es diese engelsgleichen Wesen, diese Seraphim, die vielleicht ganz ausdrucksstark und ganz laut rufen, heilig, heilig, heilig und dann wieder heilig, heilig, heilig. Ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und diese Botschaft, die erklingt. Und die erklingt nicht nur einmal und nicht nur zweimal, sondern sie erklingt dreimal. Und die Frage ist, warum? Warum dreimal? Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen? In der hebräischen Dichtkunst ist diese mündliche Wiederholung von Inhalten einfach ein Ausdruck davon, dass etwas ganz, ganz wichtig ist. Ich meine, wir kennen das, wenn ich mein Dokument verfasse oder Dinge wichtig machen will an meinem Computer, dann kann ich das Geschriebene fett drucken, ich kann Großbuchstaben benutzen oder ich kann es unterstreichen. Das sind so die Mittel in unserer schriftlichen Kommunikation, die wir gebrauchen, um etwas wichtig zu machen. Aber im Hebräischen gebraucht man das Wort, indem man es öfter wiederholt, um zu sagen, heilig, heilig, heilig. Das ist hier, was wichtig ist. Und das Interessante ist, es ist die einzige Eigenschaft Gottes, die dreimal wiederholt wird. Es wird nicht von Gott gesagt, dass er Liebe, Liebe, Liebe ist. Es wird auch nicht gesagt, dass er Gnade, Gnade, Gnade ist. Nein, nirgendwo lesen wir davon, dass Gott dreifach heilig ist, außer hier. Und es wird klar, dass Gottes Wesen und seine Eigenschaften am besten zum Ausdruck kommen, in dem, was diese Seraphim Tag und Nacht rufen, heilig, heilig, heilig. Und was bedeutet das Wort heilig? Ich denke, heilig, und das haben wir gerade gesehen, ist der Kern von Gottes Wesen. Er drückt am besten aus, was Gott eigentlich ist. Heilig bedeutet absolut getrennt, absolut anders zu sein als alles, was geschaffen ist. Heilig bedeutet absolut getrennt zu sein von allem Sündigen. Das ist die Botschaft. Und wie beschreiben die Seraphim dann ihren Herrn oder den Gott, den sie sehen? Das ist der Herr der Herrscher. Und hier haben wir dann den Herrn in Großbuchstaben. Es ist Jahwe, der Herrscher. Es ist der streitende Krieger, der die Armee Israels anführt. Und dann sagen sie, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und ich habe mich gefragt die Tage, Danny, was bedeutet das, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit? Wo erlebst du das? Warum sagen die das hier? Ich habe geforscht und mich gefragt und als ich mich dann hineinversetzte in die Situation von dem Volk damals, dann wurde mir das klar. Das Volk Israel, die glaubten an ihren Gott, aber die rechneten nicht mit ihm. Die lebten nicht mit ihm. Die verwarfen ihn sogar. Und dann können wir lesen in Kapitel 5, Vers 12, dort steht am Ende, 5, Vers 12b, das Volk, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Das war der Vorwurf an das Volk Israel. die hatten eine geistliche Einstellung, die haben Religion zelebriert, aber sie haben doch nicht erkannt, dass Gott da ist und dass Gott wirkt in allem. Und deswegen Gott und sein Handeln waren damals zu erkennen. Die ganze Erde war erfüllt von seiner schöpferischen Kraft und von seiner erhaltenen Fürsorge und von seiner Gegenwart. Und doch verschmäht der Mensch diese Erkenntnis und diese Wahrheit von Gott. Und ich weiß nicht, ob auch du und ich manchmal dahin kommen, dass wir Gott und wie er eigentlich vorhanden ist in unserem Leben, dass wir das überhaupt nicht erkennen. Sein Tun und seine Werke. Tozer hat einmal zwei treffende Zitate gebracht. Er sagt, die universelle Gegenwart Gottes ist eine Tatsache. Gott ist da und das ganze Universum ist erfüllt von seinem Leben. Oder ein anderes Zitat, Gott ist immer und überall gegenwärtig und er ist immer auf der Suche nach einer Gelegenheit, sich uns zu zeigen. Die Menschen damals haben es nicht verstanden, aber Jesaja sollte das wissen, dass Gott da ist und dass eigentlich alles durchdrungen ist von seiner Herrlichkeit. Und wir in unserem 21. Jahrhundert, wir sollten das auch vor Augen haben, denn nur wenn wir das im Blick haben, dass Gott da ist, überall, dass seine Herrlichkeit aufleuchtet in der Natur, in den Begegnungen, die wir mit Menschen haben, in Neugeborenen und in allem ist Gott vorhanden. Und die Stimme, die dann diese Botschaft verbreitet, diese Botschaft von der Heiligkeit Gottes, die war so gewaltig, dass selbst die Türpfosten, also nicht die Türen, die ja sowieso in den Angeln sich bewegen, sondern die Türpfosten, die ja einzementiert waren in die Mauer, die wackelten und erbebten. Das heißt, selbst leblose Materie begann sich zu bewegen von der Gegenwart Gottes. Und dann lesen wir, Rauch füllte den Tempel als Zeichen von Gottes Gegenwart. Und wenn wir das jetzt nochmal kurz bedenken, dann fragen wir uns, kennen wir diesen Gott? Haben wir den schon so erlebt? Ich meine nicht, dass wir sagen müssen, denn ich habe so eine Vision von Jesaja noch nicht gehabt. Bin ich jetzt ein schlechter Christ? Ich sage, nein. Aber ich denke, Gott kann uns in seiner Heiligkeit auch begegnen, indem wir in seinem Wort ihn entdecken, indem wir uns nach ihm ausstrecken und nach ihm fragen und nicht aufhören zu sagen, Gott, ich möchte dich mehr und mehr erfassen und berührt werden von deiner Heiligkeit. Jesaja, wenn wir jetzt weitermachen, er bekommt diese Offenbarung von Gott und das Einzige, was er sagen kann, ist, wehe mir, denn ich bin verloren. Im Blick auf diese Heiligkeit Gottes erkennt Jesaja, wie unwürdig er ist, wie verloren. Er kann vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Die Kluft ist einfach zu groß und Jesaja muss verzweifelt rufen, wie soll ich da wieder herauskommen? Und er sagt dieses Wort, wehe mir. Das kennen wir in unserem Deutschen nicht mehr. Aber es ist eigentlich ein Verdammungsurteil. Jesus hat es immer wieder gebraucht in Bezug auf die Pharisäer, denen er sagte, wehe ihr Pharisäer, wehe ihr Heuchler. Und Jesaja erkennt auf einmal, er kann nicht bestehen vor dem heiligen Gott. Und er sagt, ich bin verloren. In der Luther steht so schön, ich vergehe. Ich muss mich auflösen, ich gehe kaputt unter dieser großen Heiligkeit und unter meiner Unwürdigkeit. Und Jesaja erscheint in diesem Augenblick zerbrochen vor Gott und er beschreibt dann seinen Zustand mit folgenden Worten, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin unreiner Lippen. Warum unreine Lippen? Ich glaube, die Lippen sind für den Jesaja und sollten für uns auch das Merkmal sein eines unreinen Herzens. So wie wir reden, so ist auch unser Herz verunreinigt. Und natürlich kommt alle Verunreinigung aus unserem Herzen, aber das, was wir reden, was wir leben mit unserem Mund, ist das, was in unserem Herzen ist. Und Jesaja erkennt das und er muss die Hand vor seinem Mund legen und sagen, wehe mir, ich kann nicht bestehen vor meinem Gott. Jesus hat gelehrt, nicht was in den Mund hereingeht, macht den Menschen unrein, sondern was aus dem Mund herausgeht. Und für Jesaja veränderte sich sein Verständnis über Sünde auf radikale Weise. In einem Moment begriff er, wer er ist vor Gott. Und auf jeden Fall, ich denke, wenn Jesaja sich verglichen hätte mit den Menschen seiner Zeit, dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Ja? Wer bin ich denn? Ich tue doch nichts Schlechtes. Gott, guck mich mal an. Ich bin doch viel besser wie die anderen. Und vielleicht tendieren wir auch dahin. Wenn wir uns vergleichen mit Menschen um uns herum, vielleicht mit so manch einem, der ein lotterhaftes Leben führt und alle möglichen Dinge zu sich nimmt und diese Dinge, und wir denken uns, wow, eigentlich bin ich doch gar kein schlechter Mensch. Aber dann müssen wir begreifen, wenn wir in die Heiligkeit Gottes kommen, dann auf einmal verschieben sich die Maßstäbe radikal und wir sehen uns in einem ganz anderen Licht. Und ich würde mir das so wünschen für mich, dass ich das immer wieder erkenne. Es geht nicht darum, dass ich mich vergleiche mit den Menschen um mich herum. Da können wir leicht stolz werden und denken, ja, wir sind eigentlich ganz gute Menschen. Aber es geht darum, dass wir uns erkennen vor dem heiligen und lebendigen Gott. Brian Chappell sagt in einer Predigt, wenn wir den Horror der Sünde nicht erkennen, den Horror unserer Sünde nicht erkennen, dann liegt das daran, dass wir den heiligen Gott noch nicht erkannt haben. Und ich möchte dich fragen, hast du jemals schon mal deine eigene Verlorenheit so betroffen anerkannt, dass du nicht wusstest, wie soll ich damit umgehen? Und wie kommen wir dahin? Wie kommen wir dahin, mal zu erkennen, Gott, wer bin ich und wer bist du? Ich denke, das geht nur darüber, dass wir Gott immer wieder das zum Ausdruck bringen und ihm sagen, Gott, zeig mir, wer du wirklich bist. Und dann, Gott, lass mich erkennen, wie ich wirklich bin. Nicht im Vergleich zu den Mitmenschen, sondern im Vergleich zu dir. Wie siehst du mich? Und dann, denke ich, sind wir auf einem guten Weg zu erkennen, wie groß die Kluft ist, die zwischen uns und Gott ist. Und dann aber jetzt die spannende Frage, was macht der Jesaja mit dieser Erkenntnis? Was macht er damit? Wie wird Jesaja herauskommen aus dieser Situation? Es muss etwas geschehen. Fest steht, er kann von sich aus nichts dazu beitragen, dass er gereinigt wird und dass er vor Gott bestehen kann. Aber dann lesen wir in Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Das heißt, etwas außerhalb von Jesaja geschieht. Es ist ein Seraphim, ein Abgesandter Gottes, fliegt zum Altar. Wir merken, da gab es auch einen Altar in dem Tempel und dort brannte ein Feuer und dort waren Kohlen drauf. Und diese Kohlen waren so heiß, man könnte denken, engelsgleiche geschaffene Wesen könnten Kohlen anfassen. Nein, selbst diese Seraphim braucht eine Zange, um diese glühende Kohle anzufassen. Und jetzt stellen wir uns mal dieses Bild vor. Manch einer, der gerne mit Kohle grillt, mit Grillbriketts, wenn die Grillkohle dann mal richtig heiß geworden ist, dann bildet die so einen weißen Staub auf den Grillbriketts. Wenn man diesen weißen Staub dann mal wegpustet, dann ist das eine pure, tiefrote Glut, die man dann hat. Und mit dieser Glut, glühenden Kohle, kommt der Seraphim in einer Zange zum Jesaja. Und die Frage ist jetzt vom Jesaja, wird er jetzt vergehen? Wird er jetzt gerichtet werden mit dieser glühenden Kohle? Und wir stellen uns jetzt mal vor, wie diese glühende Kohle an unseren Mund kommt. Also mir wird da ganz anders. Aber Jesaja lässt das zu, er weiß nicht, was mit ihm geschieht. Und er berührte damit meinen Mund, so können wir das lesen. Und was geschieht dann? Und er sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde ist gesühnt. Gott spricht Jesaja frei von seiner Schuld. Gott macht etwas, damit Jesaja geheiligt und gereinigt werden kann. Gott schafft die Bedingungen. Gott sendet eine Seraphim und gibt den Auftrag, reinige ihn durch diese glühende Kohle. Und diese glühende Kohle, denke ich, stammt von dem Altar, auf dem Tag aus, Tag ein Opfer gebracht wurde, um Sünde zu reinigen. Und das ist eigentlich die Herrlichkeit in dieser Vision, dass Gott sich auf den Weg macht, zum Jesaja, um ihn heil zu machen, um ihn vorzubereiten auf das, was dann kommt. Aber, und das ist auch das Wunderbarste überhaupt, das, was hier geschieht, das, was wir hier lesen in Vers 7, ein Seraphim heiligt und reinigt den Jesaja, das ist nur ein Vorschatten von dem, was 770 Jahre später kommen sollte, als Jesus Christus, das Lamm Gottes, sich auch auf den Weg macht. Auf den Weg macht, hierunter auf die Erde, um 33 Jahre ein perfektes und vollkommen sündloses Leben zu leben, um dann auf einem Berg in Jerusalem, genannt Schädelstätte, sein Leben zu lassen, um Sühnung zu erwirken für eine Menschheit, die von sich aus nicht die Bedingungen erfüllen kann, um vor diesem reinen Gott zu bestehen. Und das ist die Herrlichkeit von dieser Botschaft. Gottes Heiligkeit, das lesen wir hier, Gottes Heiligkeit kann es nicht zulassen, dass Menschen mit ihrer Sünde vor Gott bestehen. Gottes Heiligkeit fordert Sühnung und Rechtfertigung. Aber das ist das Herrliche, dass Gott selber die Bedingungen schafft, damit wir geheiligt werden können. Gott selbst unternimmt etwas, damit wir Sühnung erleben können. Jesus Christus nimmt die Schuld von dir und mir auf sich. Und der Hebräerbriefschreiber schreibt in Kapitel 10, denn Jesus hat sich selbst gegeben, durch das Opfer seines Leibes hat er den Weg aufgetan. Zwischen dir und mir, zwischen der Menschheit und Gott gibt es einen Vorhang, der uns trennt von ihm. Und Jesus hat gesagt, ich gehe und bringe Sühnung. Bin die glühende Kohle, gehe selber durch das Feuer, um den Weg frei zu machen, damit Menschen wieder in Beziehung kommen können zu Gott. Und so haben wir hier nicht nur den Hinweis auf Gottes Heiligkeit, sondern auch auf Gottes Gnade, mit der er uns begegnet, mit der er für Sündern den Weg frei macht. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ist deine Schuld gesühnt? Kannst du sagen, Jesus hat etwas vollbracht an dir, das dich bestehen lässt vor dem heiligen Gott? Denn ohne diese Sühnung, ohne dass ein Engel kommt wie beim Jesaja und seine Lippen reinigt und ohne dass du das, was Jesus getan hat, für dich annimmst, kannst du nicht bestehen vor dem heiligen Gott. Und das Problem ist, du wirst eines Tages vor ihm bestehen müssen oder du wirst vergehen. Dieser allheilige und allmächtige Gott, und das ist auch die Botschaft, der möchte nicht für den Jesaja ein ferner und heiliger Gott bleiben, sondern er möchte ein Gott sein, dem man sich nahen kann. Und das möchte er auch für uns sein. Und in unserer Zeit möchte er nicht ein ferner Gott sein, der irgendwie in unseren Gedanken erkennbar ist, sondern ein Gott, den wir erleben. Wir müssen nicht durch das Feuer gehen, das eines Tages denen droht, die ihn nicht kennen, sondern er ist selber durch das Feuer gegangen, damit wir frei werden können davon. Und Jesaja, der wird verändert durch diese Botschaft, durch das, was er hier erlebt. Ich denke, von einem Moment auf den anderen erkennt er die Gnade Gottes und das, was Gott an ihm getan hat. Und dann hört er die Stimme in Vers 8, und ich hörte die Stimme des Herrn. Jetzt ist es auf einmal der Herr selber, der spricht. Vorher waren es die Seraphim. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Hier haben wir einen kleinen Hinweis auf den dreieinigen Gott. Es ist nicht einer, sondern es ist ein dreieiniger Gott, der fragt, wer wird für uns gehen? Oder wie es in der Schöpfungsgeschichte heißt, lasst uns Menschen machen. Es ist ein kleiner Hinweis. Und die Frage an den Jesaja ist, wer wird gehen? Wer wird diese Botschaft von einem heiligen und gnädigen Gott, der selber die Bedingungen schafft, um Menschen wieder ins Reine zu bringen, wer wird diese Botschaft verkündigen? Und Jesaja sagt, hier bin ich will es tun. Und für uns heute ist die Frage, wer wird heute zu den Menschen gehen, die getrennt sind von Gott, um ihnen diese Botschaft von einem heiligen Gott zu verkündigen, der gekommen ist und alles gemacht hat, damit wir mit Gott wieder in Frieden und in Verbindung kommen können. Wer will das sein? Ich möchte dich fragen, möchtest du ein Gesandter sein, der die Botschaft von einem heiligen Gott verkündigt? Ich glaube, wir brauchen heutzutage Menschen, die ihren Gott kennen, die ihren Gott erkannt haben und die mit diesem Sendungsauftrag auch gehen. Gott, du hast mich verändert, du hast mir gezeigt, wer ich bin, du hast mir gezeigt, wer du bist. Und das ist zu herrlich, als dass ich es verschweigen will. Lass mich gehen, sende du mich. Die Frage ist, wollen wir gehen? Wollen wir gehen und Boten sein? Ich will und ich weiß, dazu braucht es Erkenntnis. Und auf die will ich immer wieder aus sein und wünschte, dass wir das auch als Gemeinde sein könnten. Gott, sende uns. Sende uns als Botschafter von deiner großartigen Größe und Heiligkeit. Amen. Ich lade ein, dass wir jetzt zusammen noch diese Gedanken vor Gott bringen. Vielleicht hast du ein Anliegen auf dem Herzen, vielleicht ist deine Schuld noch nicht gesöhnt und du weißt jetzt, du musst mit Gott reden. Du musst mit ihm ins Reine kommen. Du kannst vor ihm nicht bestehen, so wie du jetzt bist. Dann lade ich dich ein, dass du dich an Gott wendest. Vielleicht sind andere da, die möchten ihm einfach Danke sagen dafür, dass wir ihn erkennen durften, dafür, dass unsere Schuld gesühnt ist. Ich lade ein, dass wir zusammen beten und ich werde abschließend beten.